hier liegt die Brücke, welche allen Willen zur eigenen Verewigung, wie man das Gemeinsame der Sexualität und der Erotik nennen könnte, mit dem Kinde verbindet. Geschlechtstrieb und Liebe sind beide Versuche zur Realisierung seiner selbst. Der erste sucht das Individuum durch ein körperliches Abbild, die zweite Individualität durch ihr geistiges Ebenbild zu verewigen. Nur der geniale Mensch aber kennt die ganz und gar unsinnliche Liebe, und nur er sucht zeitlose Kinder zu zeugen, in denen sein tiefstes geistiges Wesen zum Ausdruck kommt. Die Parallele kann noch weiter verfolgt werden. Dass alle Geschlechtstrieb der Grausamkeit verwandt ist, hat man nach Novalis oft wiederholt. Die Association hat einen tiefen Grund. Alles, was vom Weibe geboren ist, muss auch sterben. Zeugung, Geburt und Tod stehen in einer unauflöslichen Beziehung. Vor einem unzeitigen Tode erwacht in jedem Wesen oft das heftigste der Geschlechtstrieb, als das Bedürfnis, sich noch fortzupflanzen. Und so ist auch der Koitus, nicht nur psychologisch als Akt, sondern auch vom ethischen und naturphilosophischen Gesichtspunkte dem Morde verwandt. Er verneint das Weib, aber auch den Mann, er raubt im Idealfall beiden das Bewusstsein, um dem Kinde das Leben zu geben. Einer ethischen Weltanschauung wird es begreiflich sein, dass, was so entstanden ist, auch wieder vergehen muss. Aber auch die höchste Erotik, nicht nur die niederste Sexualität, benutzt das Weib nicht als Zweck an sich selbst, sondern stets nur als Mittel zum Zweck, um das sich des Liebenden rein darzustellen. Die Werke eines Künstlers sind immer nur sein auf verschiedenen Etappen festgehaltenes Ich, das er meist in diesem oder in jenem Weibe, und sei es selbst ein Weib seiner Einbildungskraft, zu verlokalisiert hat. Die reale Psychologie des geliebten Weibes wird aber hierbei immer ausgeschaltet, im Augenblicke, wo der Mann ein 3-3-4 die sexuellen Typen. Nein, Weib liebt, kann er es nicht durchschauen. In der Liebe tritt man zum Weibe nicht in jenes Verhältnis des Verstehens, welches das einzig sittliche Verhältnis zwischen Menschen ist. Man kann keinen Menschen lieben, den man ganz erkennt, weil man dann gewiss auch die Unvollkommenheiten sehen müsste, die ihm als Menschen notwendig anhaften, Liebe aber nur auf Vollkommenes geht. Liebe zu einem Weibe ist daher nur möglich, wenn sich diese Liebe um die wirklichen Eigenschaften, die eigenen Wünsche und Interessen der Geliebten, soweit sie der Lokalisation höherer Werte in ihrer Person zuwiderlaufen, nicht bekümmert, sondern in schrankenloser Willkür an die Stelle der psychischen Realität des geliebten Wesens eine ganz andere Realität setzt. Der Versuch, sich im Weibe selbst zu finden, statt im Weibe eben nur, das Weib zu sehen, setzt notwendig eine Vernachlässigung der empirischen Person voraus. Dieser Versuch ist also voll Grausamkeit gegen das Weib, und hier liegt die Wurzel des Egoismus aller Liebe, wie auch der Eifersucht, welche das Weib gänzlich nur noch als unselbstständiges Besitztum betrachtet, und auf sein inneres Leben gar keine Rücksicht mehr nimmt. In H.I.M. mit vollendet sich die Parallele zwischen der Grausamkeit der Erotik und der Grausamkeit der Sexualität. Liebe ist Mord. Der Geschlechtstrieb negiert das Körperliche und das Psychische, die Erotik, noch immer das psychische Weib. Die ganz gemeine Sexualität sieht im Weibe einen Apparat zum Onanieren oder eine Kindergebärerin, man kann gegen das Weib nicht niedriger sein, als wenn man ihm seine Unfruchtbarkeit vorhält, und ein erbärmlicheres Zeugnis kann einem Gesetzbuch nicht ausgestellt werden, als wenn es die Sterilität eines Weibes als legalen Grund der Ehescheidung anführt. Die höhere Erotik aber verlangt von der Frau schonungslos, dass sie das männliche Adorationsbedürfnis befriedige und sich möglichst anstandslos lieben lasse, damit der Liebende in ihr sein Ideal von sich verwirklicht sehen, und ein geistiges Kind mehr ihr Zeugen N1, das Säugen der Mutter ist ein Sorgen des Kindes. Soweit reicht die Äquivalenz von Mutterschaft und Sexualität. Die Mutter stirbt fortwährend für das Kind. Erotik und Ästhetik. 335 N könne. So ist die Liebe nicht nur antilogisch, denn sie setzt sich über die objektive Wahrheit des Weibes und seine wirkliche Beschaffenheit hinweg, sie will nicht nur die Denkillusion, und verlangt nicht nur ungestüm nach dem Betrüge der Vernunft, sondern sie ist auch antiethisch gegen das Weib, dem sie die Verstellung und den Schein, die vollkommene Kongruenz mit einem ihr fremden Wunsche, gebieterisch aufnötigen möchte. Denn die Erotik braucht die Frau nur, um den Kampf zu ehnen und abzukürzen, sie will von ihr immer bloß, dass sie den Ast abgebe, an dem er sich leichter zur Erlösung emporschwinge. So gesteht es ja Paul Wellen, en Marie Immacul 6e, Amour essentiel, en el ogeique de la fa cordiale et vivace, nen vu aimant que il de bon gejene fasse, nen vu aimant du soll amour, porte du ciel? Nun fast noch deutlicher lehrt es Goethe im Faust, dir, der Unberührbaren, ist es nicht benommen, dass die leicht Verführbaren traulich zu dir kommen. Nimm die Schwachheit hingerafft, sind sie schwer zu retten. Wer zerreißt aus eigener Kraft der Gelüste Ketten? Entferne ist es mir, die heroische Größe zu verkennen, welche an dieser höchsten Erotik, im Madonnenkulte, legt. Wie könnte ich vor der Außerordentlichkeit des Phänomens meine Augen verschließen, das den Namen Dante führt? Es liegt eine so unermessliche Abtretung von Wert an das Weib in dem Leben dieses größten Madonnenverehrers, dass selbst der dionysische Trotz, mit dem diese Schenkung aller weiblichen Wirklichkeit entgegenvollzogen wird, den Eindruck vollster Erhabenheit hervorzurufen kaum verfehlt. Es liegt scheinbar eine solche Abnegation seiner selbst in dieser Verkörperung des Zieles aller Sehnsucht in einer irdisch begrenzten Person, N336 die sexuellen Typen. Nie in einem Mädchen noch dazu, dass der Künstler einmal, als Neunjähriger, zu Gesicht bekommen, dass vielleicht später eine Xantippe oder eine Fettgans geworden ist. Es liegt darin ein derartiger Akt der Projektion aller, das zeitlich angeengte des Individuums übersteigenden Werte auf ein an sich gänzlich wertloses Weib, das man nicht leichtes über sich bringt, die wahre Natur des Vorganges zu enthüllen und gegen ihn zu sprechen. Aber es bedeutet jede, auch die sublimste Erotik, noch immer eine dreifache Unsittlichkeit, einen unduldsamen Egoismus gegen die wirkliche Frau der Erfahrung, die nur als Mittel zum Zweck der eigenen Hinanziehung benutzt, der darum kein selbstständiges Leben verstattet wird. Mehr noch, eine Felonie gegen sich selbst, ein Davonlaufen vor sich selbst, eine Flüchtung des Wertes in fremdes Land, ein erlöst sein wollen, und darum eine Feigheit, eine Schwäche, eine Würdelosigkeit, ja gerade einen absoluten Unheroismus. Drittens endlich eine Scheu vor der Wahrheit, die man nicht brauchen kann, weil sie der Absicht der Liebe ins Gesicht schlägt, die man nicht zu ertragen vermag, weil man dadurch um die Möglichkeit einer bequemen Erlösung käme. Dieser letzte Unsittlichkeit ist eben diejenige, welche jede Aufklärung über das Weib verhindert, weil sie sie meidet und so die allgemeine Anerkennung der Wertlosigkeit des Weibes an sich wohl stets hinternhalten wird. Die Madonna ist eine Schöpfung des Mannes, nichts entspricht ihr in der Wirklichkeit. Der Madonnenkult kann nicht moralisch sein, weil er die Augen vor der Wirklichkeit verschließt, weil mit ihm der Liebende sich belügt. Der Madonnenkult, von dem ich spreche, der Madonnenkult des großen Künstlers, ist in jeder Beziehung eine völlige Umschaffung des Weibes, die sich nur vollziehen kann, wenn von der empirischen Realität der Frauen gänzlich abgesehen wird, die Einlegung wird bloß dem schönen Körper nach ausgeführt, und sie kann nichts für ihren Zweck verwenden, was dem Schroff entgegenstünde, wofür diese Schönheit Symbol werden soll. Der Zweck dieser Neuschöpfung des Weibes oder das Bedürfnis, aus welchem die Liebe entspringt, ist nun ausführen Erotik und Ästhetik. 337 Anliegen genug analysiert worden. Es ist zugleich der Hauptgrund, warum man vor allen Wahrheiten, die für das Weib nachteilig klingen, immer wieder die Ohren sich zuhält. Lieber schwört man auf die weibliche Schamhaftigkeit, entzückt sich am weiblichen größer als Mitleid, interpretiert das Senken des Blickes beim Backfisch als ein eminent sittliches Phänomen, als dass man mit dieser Lüge die Möglichkeit preisgebe, das Weib als Mittel zum Zweck der eigenen höheren Wallungen zu benutzen, als dass man darauf verzichtete, diesen Weg für die eigene Erlösung sich offen zu lassen. Denn hierin liegt also die Antwort auf die eingangs gestellte Frage nach den Motiven, aus welchen an dem Glauben an die weibliche Tugend so zäh festgehalten wird. Man will davon nicht lassen, es zum Gefäß der Idee der eigenen Vollkommenheit zu machen, diese in der Frau als realisiert sich vorzustellen, um mit dem zum Träger des höchsten Wertes gemachten Weibe leichter sein geistiges Kind und besseres Selbst zu realisieren. Der Zustand des Liebenden hat nicht umsonst so viel Ähnlichkeit mit dem des Schaffenden, die ganz besonders große Güte gegen alles, was lebt, die Verlorenheit für alle kleinen konkreten Werte sind beiden gemeinsam, als Zustände, die den Liebenden gleich dem produktiven Menschen auszeichnen, und sie dem Philister, für den gerade die materiellen Nichtigkeiten die einzige Realität bilden, stets unbegreiflich und lächerlich erscheinen lässt. Denn jeder große Erotiker ist ein Genie und alles Genie im Grunde erotisch, auch wenn seine Liebe zum Wert, das ist zur Ewigkeit, zum Weltganzen, nicht in dem Körper eines Weibes Platz findet. Das Verhältnis des Ichs zur Welt, das Verhältnis von Subjekt zu Objekt ist nämlich selbst gewissermaßen eine Wiederholung des Verhältnisses von Mann zu Weib in höhere und weitere Sphäre, oder vielmehr dieses ein Spezialfall von jenem. Wie der Empfindungskomplex zum Objekt umgeschaffen wird, aber nur vom Subjekte und aus diesem heraus, so wird das Weib der Erfahrung aufgehoben durch das Weib der Erotik. Wie der Erkenntnistrieb die sehnsüchtige Liebe zu den Dingen ist, in denen der NW Eininger, Geschlecht und Charakter. 10. Auflage 22 N338 die sexuellen Typen. Ein Mensch immer und ewig nur sich selbst findet, so wird auch der Gegenstand der Liebe im engeren Sinne vom Liebenden selbst erst geschaffen, und er entdeckt in ihm stets nur sein eigenes tiefstes Wesen. So ist die Liebe dem Liebenden eine Parabel, im Brennpunkte steht allerdings sie. Aber konjugiert ist die Unendlichkeit. Ness fragt sich nun noch, wer diese Liebe kennt, ob nur der Mann übersexuell, oder ob auch das Weib der höheren Liebe fähig ist. Suchen wir hierauf, ganz unabhängig und unbeeinflusst von den bisherigen Ergebnissen, eine Antwort aus der Erfahrung neu zu gewinnen. Diese zeigt ganz unzweideutig, dass W, eine scheinbare Ausnahme abgerechnet, nie mehr als bloß sexuell ist. Die Frauen wollen entweder mehr den Koitus oder mehr das Kind, jedenfalls aber wollen sie geheiratet werden. Die Liebeslyrik der modernen Frauen ist nicht nur vollkommen anerotisch, sondern ganz extrem sinnlich, und so kurz die Zeit ist, seit welcher die Frauen mit solchen Erzeugnissen sich hervorwagen, sie haben in dieser Beziehung Kühneres geleistet, als alle Männer je vorher es gewagt haben, und ihre Produkte sind wohl geeignet, die leckersten Erwartungen, die selbst an Junggesellenlektüre geknüpft werden können, zu befriedigen. Hier ist nirgends von einer keuschen und reinen Neigung die Rede, welche das geliebte Wesen durch die eigene Nähe zu verunreinigen fürchtet. Es handelt sich nur um den tobendsten Orgiasmus und die wildeste Wollust, und so wäre diese Literatur recht eigentlich danach angetan, die Augen über die durchaus nur sexuelle und nicht erotische Natur des Weibes zu öffnen. Denn Liebe allein erzeugt Schönheit. Haben die Frauen zur Schönheit ein Verhältnis? Es ist keine bloße Redensart, wenn man von den Frauen oft hört, ach, wozu braucht denn ein Mann schön zu sein? Es ist keine bloße Schmeichelei für den Mann und nicht allein darauf berechnet, ihn an seiner Eitelkeit zu fangen. Wenn eine Frau ihn um Rat fragt, welche Farben ihr zu einem Kleide am besten passen, sie versteht diese selbst nicht so zu wählen, dass sie ästhetisch wirken könnten. Über eine Anordnung, die Geschmack statt Schönheitssinn verrät, kommt eine Frau ohne männliche Hilfen Erotik und Ästhetik. 339 ein selbst in ihrer Toilette nicht hinaus. Wäre in der Frau an sich irgendwelche Schönheit, trüge sie auch nur einen Maßstab der Schönheit ursprünglich im tieferen Innern, so würde sie nicht vom Manne immerfort es sich versichern lassen wollen, dass sie schön sei. Nun so finden die Frauen auch den Mann nicht eigentlich schön, und je mehr sie mit dem Worte herumwerfen, desto mehr verraten sie, wie fern ihnen jedes Verhältnis zur Idee der Schönheit ist. Es ist der sicherste Maßstab der Schamhaftigkeit eines Menschen, wie oft er das Wort Größe als Schöne, diese Liebeserklärung an die Natur, in den Mund nimmt. Wären die Frauen sehnsüchtig nach Schönheit, so dürften sie ihren Namen seltener nennen. Sie haben aber kein Bedürfnis nach Schönheit und können keines haben, weil nur die sozial anerkannte äußere Erscheinung in solchem Sinne auf sie wirkt. Schön aber ist nicht, was gefällt, so oft diese Definition auch aufgestellt wird, so falsch ist sie, so gerade läuft sie dem Sinn des Wortes zuwider. Hübsch ist, was gefällt, schön ist, was der Einzelne liebt. Hübsch sein ist immer allgemein, Schönheit stets individuell. Darum ist alles wahrhafte Schönfinden schamhaft, denn es ist aus der Sehnsucht geboren, und die Sehnsucht aus der Vollkommenheit und Bedürftigkeit des Einsamen. Eros ist der Sohn des Porös und der Penia, der Sprössling aus der Verbindung von Reichtum und Armut. Um etwas schön zu finden, dazu gehört, als zur Objektivität einer Liebe, Individualität, nicht nur Individuation. Bloßes Hübschsein ist gesellschaftliche Münze. Das Schöne wird geliebt, ins Hübsche pflegen die Leute sich zu verlieben. Liebe ist stets hinauswollend, transzendent, weil sie der Ungenügsamkeit des an die Subjektivität gefesselten Subjektes entstammt. Wer bei den Frauen solches Missvergnügen vorzufinden meint, ist ein schlechter Deuter und Unterscheider. W ist höchstens verliebt, M liebt, und dumm und unwahr ist jene Behauptung lamentieren der Frauen, das Weib sei wahre Liebe fähiger als der Mann, im Gegenteil, es ist ihrer unfähig. Nicht jenem Bilde von der Parabel wie die Liebe, sondern dem eines in sich selbst zurück in 22 N 340 die sexuellen Typen. In laufenden Kreises gleicht alle Verliebtheit, und in Sonderheit die des Weibes. N W oder Mann auf die Frau individuell wirkt, ist es nicht durch seine Schönheit. Für Schönheit hat, auch wenn sie im Manne sich offenbart, nur der Mann einen Sinn, fällt es nicht auf, wie auch von männlicher, nicht nur von weiblicher Schönheit aller Begriff vom Mann ist geschaffen worden? Oder sollte auch dies Folge der Unterdrückung sein? Der einzige Begriff, der, wenn er auch von Frauen darum nicht herstammen kann, weil diese nie auch nur einen einzigen Begriff geschaffen haben, dennoch ihnen, in gewissem Sinne, seine Materialerfüllung und die Lebhaftigkeit der ihm begleitenden Associationen verdankt, ist der Begriff des Fashion Kerls, wie er in Wien und Süddeutschland, des forschen Mannes, wie er in Berlin und Norddeutschland heißt. Was durch diese Bezeichnung angedeutet wird, ist die starke und entwickelte Sexualität des Mannes, denn die Frau empfindet zuletzt doch immer als ihren Feind alles, was den Mann abzieht von der Sexualität und der Fortpflanzung, seine Bücher und seine Politik, seine Wissenschaft und seine Kunst. Denn nur das Sexuelle, nie das Asexuelle, Transsexuelle im Manne wirkt als solches auf die Frau, und nicht Schönheit, sondern voll sexuelles Begehren verlangt sie von ihm. Es ist nie das Apollinische im Manne, das auf sie Eindruck macht, aber darum auch nicht das Dionysische, sondern stets nur, im weitesten Umfang, das Faunische in ihm, nie der Mann, sondern immer nur Lemale, das Männchen, es ist vor allem, darüber kann ein Buch über das wirkliche Weib nicht schweigen, seine Sexualität im engsten Sinne. Es ist der Phallus. Punkt 1. Ne, man hat es entweder nicht sehen oder nicht sagen wollen, man hat sich aber auch kaum noch eine ganz richtige Vorstellung davon gebildet, was das Zeugungsglied des Mannes NJ, die Wirkung des männlichen Bartes auf die Frau ist in einem weiteren Sinne und aus einem tieferen Grunde, als man vielleicht glaubt, psychologisch und biologisch ein vollständiges, und nur in der Intensität geschwächtes, Abbild der Wirkung des männlichen Gliedes selbst. Doch kann ich dies hier nicht näher begründen und ausführen. Erotik und Ästhetik. 34 N für das Weib, als Frau wie schon als Jungfrau, psychologisch bedeutet, wie es das ganze Leben der Frau, wenn auch oft völlig im Unbewussten, zu oberst beherrscht. Ich meine keineswegs, dass die Frau den Geschlechtsteil des Mannes schön oder auch nur hübsch findet. Sie empfindet ihn vielmehr ähnlich wie der Mensch das Medusenhaupt, der Vogel die Schlange, er übt auf sie eine hypnotisierende, bannende, faszinierende Wirkung. Sie empfindet ihn als das Gewisse, das Etwas, wofür sie gar keinen Namen hat, er ist ihr Schicksal, er ist das, wovon es für sie kein Entrinnen gibt. Nur darum scheut sie sich so davor, den Mann nackt zu sehen, und gibt ihn nie ein Bedürfnis danach zu erkennen, weil sie fühlt, dass sie in demselben Augenblicke verloren wäre. Der Phallus ist das, was die Frau absolut und endgültig unfrei macht. Es ist also gerade jener Teil, welcher den Körper des Mannes recht eigentlich verunziert, welcher allein den nackten Mann hässlich macht, weswegen er auch von den Bildhauern so oft mit einem Akanthus oder Feigenblätter verdeckt ward, derselbe, der die Frauen am tiefsten aufregt und am heftigsten erregt, und zwar gerade dann, wenn er wohl das Unangenehmste überhaupt vorstellt, im erregierten Zustande. Und hierin liegt der letzte und entscheidendste Beweis dafür, dass die Frauen von der Liebe nicht die Schönheit wollen, sondern etwas anderes. Die neue Erfahrung, um welche die Untersuchung damit endgültig bereichert ist, wäre aus dem bisherigen vorherzusagen gewesen. Da Logik und Ethik ausschließlich beim Manne sich geltend machen, so war von vornherein wahrscheinlich, dass die Frauen mit der Ästhetik nicht auf besserem Fuße stehen würden, als mit ihren normierenden Schwesterwissenschaften. Die Verwandtschaft zwischen der Ästhetik und der Logik kommt in aller Systematik und Architektonik der Philosophien, nicht minder in der Forderung strenger Logik für das Kunstwerk, in höchster Vereinigung endlich in dem Bau der Mathematik und in der musikalischen Komposition zum Vorschein. Wie schwer es so vielen wird, Ästhetik und Ethik auseinanderzuhalten, ist schon erwähnt worden. Auch die ästhetische Funktion, nicht nur die ethische und N342 die sexuellen Typen. N-logische, ist nach Kant eine solche, die vom Subjekte in Freiheit ausgeübt wird. Das Weib aber besitzt keinen freien Willen, und so kann ihm auch nicht die Fähigkeit verliehen sein, Schönheit in den Raum zu projizieren. Damit ist aber auch gesagt, dass die Frau nicht lieben kann. Als Bedingung der Lit. Muss Individualität, und zwar nicht rein und ungetrübt, jedoch mit dem Willen zur eigenen Befreiung von Staub und Schmutz, vorhanden sein. Denn ein Mittelding zwischen Haben und Nichthaben ist Eros, kein Gott, sondern ein Dämon, er allein entspricht der Stellung des Menschen zwischen Sterblichem und Unsterblichem, so hat es der größte Denker erkannt, der göttliche Piaton, wie Plotin ihn nennt, der einzige Mensch, der ihn wirklich, innerlich verstanden hat. Indes viele seiner heutigen Kommentatoren und Geschichtsschreiber von seiner Lehre nicht viel mehr begreifen als die Ohrwürmer von den Sternschnuppen. Die Liebe ist also in Wirklichkeit keine transzendentale Idee, denn sie entspricht allein der Idee eines Wesens, das nicht rein transzendental a priori, sondern auch sinnlich empirisch ist, der Idee des Menschen. NDAs Weib hingegen, das ganz und gar keine Seele hat, sehnt sich auch nicht, Seele geläutet von allem ihr anhaften den Fremden irgendwo, irgendwann endlich ganz zu finden. Es gibt kein Ideal der Frauen vom Manne, das an die Madonna erinnern würde, nicht der reine, keusche, sittliche Mann wird von der Frau gewollt, sondern ein anderer. NSO ist denn bewiesen, dass die Frau nicht die Tugend des Mannes wünschen kann. Hätte sie an sich ein Unterpfand der Idee der Vollkommenheit, wäre sie irgendwie Ebenbild Gottes, so müsste sie auch den Mann, wie dieser das Weib, heilig, göttlich wollen. Dass ihr dies ganz ferne liegt, ist wiederum nur ein Zeichen für ihren völligen Mangel an Willen zum eigenen Werte, den sie nicht, wie so gerne der Mann, irgendwo außer sich verkörpert denkt, um leichter zu ihm emporstreben zu können. Nein, unauflösbares Rätsel bleibt nur dies, warum gerade die Frau mit dieser vergötternden Liebe geliebt wird, und, mit Ausnahme der Knabenliebe, in welche indes der geliebten Erotik und Ästhetik. 343 nebenfalls zum Weibe wird, nicht irgendein anderes Wesen. Ist die Hypothese nicht allzu kühn, die sich hierüber entwickeln lässt? Und vielleicht hat der Mann bei der Menschwerdung durch einen metaphysischen außerzeitlichen Akt das Göttliche, die Seele für sich allein behalten. Aus welchem Motiv dies geschehen sein könnte, vermögen wir freilich nicht abzusehen. Dieses sein Unrecht gegen die Frau büßt er nun in den Leiden der Liebe, in und mit welcher er der Frau, die ihr geraubte Seele wieder zurückzugeben sucht, ihr eine Seele schenken will, weil er sich des Raubes wegen vor ihr schuldig fühlt. Denn gerade dem geliebten Weibe, ja, eigentlich nur ihm gegenüber drückt ihn ein rätselhaftes Schuldbewusstsein am stärksten. Die Aussichtslosigkeit eines solchen Rückgabeversuches, durch den er seine Schuld zu sühnen würde trachten wollen, könnte wohl erklären, warum es glückliche Liebe nicht gibt. So wäre dieser Mythos kein übler Vorwurf für ein dramatisches Mysterium. Aber die Grenzen einer wissenschaftlichen, auch einer wissenschaftlich-philosophischen Betrachtung sind mit ihm weit überflogen. Denn was die Frau nicht will, wurde im Obigen klargestellt, aber was sie zutiefst will, und dass dieses ihr innerstes Wollen dem Wollen des Mannes gerade entgegengerichtet ist, soll jetzt gezeigt werden. NXEI. Kapitel. N. Der Auswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. N. Erst Mann und Weib zusammen machen den Menschen aus. C. N. Kant. Nimmer tiefer ist die Analyse in der Schätzung des Weibes bis jetzt hinuntergegangen. Immer mehr Hohes und Edles, Großes und Schönes musste sie ihm absprechen. Wenn sie nun in diesem Kapitel noch einen, den entscheidenden, äußersten Schritt in derselben Richtung zu tun sich anschickt, so möchte ich, zur Verhütung eines Missverständnisses, gleich hier bemerken, worauf ich noch zurückkomme, dass mir wahrlich nichts ferner liegt, als dem asiatischen Standpunkt in der Behandlung des Weibes das Wort zu reden. Wer den vorausgehenden Darlegungen über das Unrecht aufmerksamer gefolgt ist, dass alle Sexualität, ja selbst die Erotik noch an der Frau begeht, dem wird bereits zum Bewusstsein gekommen sein, dass dieses Buch kein Plädoyer für den Harem ist, und dass es sich hütet, die notwendige große Härte des Urteils zu entwerten durch die Forderung einer so problematischen Strafe. Na, aber die rechtliche Gleichstellung von Mann und Weib kann man sehr wohl verlangen, ohne darum an die moralische und intellektuelle Gleichheit zu glauben. Vielmehr kann ohne Widerspruch zu gleicher Zeit jede Barbarei des Männlichen wieder das weibliche Geschlecht verworfen, und braucht doch der ungeheuerste, kosmische Gegensatz und Wesensunterschied hier nicht verkannt zu werden. Es gibt keinen Mann, in dem nicht noch irgendwie Übersinnliches lebte, keinen, der gar nicht gut wäre, und es gibt kein Weib, in der Auswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 345 ein Vor und dem in Wahrheit das gelte. Der tiefststehende Mann steht also noch unendlich hoch über dem höchststehenden Weibe, so hoch, dass Vergleich und Rangordnung hier kaum mehr statthaft scheinen, und doch hat niemand das Recht, selbst das tiefststehende Weib irgendwie zu schmälern oder zu unterdrücken. Durch die völlige Berechtigung des Anspruches auf Gleichheit vor jedem Gesetze wird kein gründlicherer Menschenkenner in der Überzeugung sich beirren lassen, dass zwischen den Geschlechtern die denkbar polarste Gegensätzlichkeit besteht. Was für seichte Psychologen, um von dem menschenkundigen Tiefblick der sozialistischen Theoretiker zu schweigen, die Materialisten, Empiristen und Positivisten sind, kann man abermals hieraus entnehmen, dass gerade aus ihren Kreisen vorzugsweise die Männer gekommen sind und auch jetzt noch aus ihnen sich rekrutieren, welche für die ursprünglich angeborene psychologische Gleichheit zwischen Mann und Weib eintreten. Na, aber auch vor der Verwechslung meines Standpunktes in der Beurteilung des Weibes mit den hausbackenen und nur als tapfere Reaktion gegen die Massenströmung erfreulichen Ansichten von P. J. Möbius bin ich hoffentlich gefeit. Das Weib ist nicht physiologisch schwachsinnig, und ich kann auch die Auffassung nicht teilen, welche in Frauen mit hervorragenderen Leistungen Entartungserscheinungen erblickt. Von einem moralischen Aussichtspunkte kann man diese Frauen, da sie stets männlicher sind als die anderen, nur freudig begrüßen, und müsste bei ihnen eher das Gegenteil einer Entartung, nämlich einen Fortschritt und eine Überwindung, zugestehen. In biologischer Hinsicht sind sie ebenso wenig oder ebenso sehr ein Degenerationsphänomen als der weibliche Mann ein solches darstellt, wenn man ihn nicht ethisch wertet. Die sexuellen Zwischenformen sind aber in der ganzen Reihe der Organismen durchaus die normale und nicht eine pathologische Erscheinung, und ihr Auftreten also noch kein Beweis körperlicher Deckens. In der Aasweib ist weder tiefsinnig noch hochsinnig, weder scharfsinnig noch geradsinnig, es ist vielmehr von alledem das gerade Gegenteil, es ist, soweit wir bisher sehen, über ein 3-4-6 die sexuellen Typen. Enthaupt nicht sinnig, es ist als ganzes Unsinn, unsinnig. Aber das ist noch nicht schwachsinnig, nach dem Begriffe, den man in deutscher Sprache damit verbindet, dem Begriffe des Mangels an der einfachsten praktischen Orientierung im gewöhnlichen Leben. Gerade Schlauheit, Berechnung, Gescheitheit besitzt wer viel regelmäßiger und konstanter als M, sobald es auf die Erreichung naheliegender egoistischer Zwecke ankommt. Ein Weib ist nie so dumm, wie es der Mann zuweilen sein kann. Minus nie hat nun das Weib gar keine Bedeutung? Verfolgt es wirklich keinen allgemeineren Zweck? Hat es nicht doch eine Bestimmung, und liegt ihm nicht, trotz all seiner Unsinnigkeit und Nichtigkeit, eine bestimmte Absicht im Weltganzen zugrunde? Dient es einer Mission, oder ist sein Dasein ein Zufall und eine Lächerlichkeit? Um hinter diesen Sinn zu kommen, muss von einem Phänomen ausgegangen werden, das, so alt und so bekannt es ist, noch nirgends und niemals einer ernsteren Beachtung oder gar Würdigung wert befunden wurde. Es ist kein anderes als das Phänomen der Kuppelei, welches zum tiefsten, zum eigentlichen Einblick in die Natur des Weibes zu führen vermag. In seiner Analyse ergibt zunächst das Moment der Herbeiführung und Begünstigung des Sichfindens zweier Menschen, die eine sexuelle Vereinigung, sei es in Form der Heirat oder nicht, einzugehen in der Lage sind. Dieses Bestreben, zwischen zwei Menschen etwas zustande zu bringen, hat jede Frau ausnahmslos schon in frühester Kindheit, ganz kleine Mädchen leisten bereits, und zwar selbst dem Liebhaber ihrer älteren Schwestern, mittler Dienste. Und wenn der Trieb zu kuppeln auch erst dann deutlicher zum Vorschein kommen kann, wenn das weibliche Einzelindividuum sich selbst untergebracht hat, das heißt nach seiner eigenen Versorgung durch die Heirat, so ist er doch die ganze Zeit über zwischen der Pubertät und der Hochzeit ebenso vorhanden, nur wirken ihm der Neid auf die KonkurrentInnen und die Angst vor den größeren Chancen derselben im Kampf um den Mann so lang entgegen, bis die Frau selbst ihren Gemahl sich Glück in der Aaswesen des Weibes und sein Sinn im Universum 347 Enli erobert, oder ihr Geld, die Beziehungen, in welche er nun zu ihrer Familie tritt usw. ihn gekittet und geködert haben. Dies ist der einzige Grund, aus welchem die Frauen erst in der Ehe mit vollem Eifer daran gehen, die Töchter und Söhne ihrer Bekannten unter die Haube zu bringen. Und wie sehr nun erst das alte Weib kuppelt, bei dem die Sorge für die eigene sexuelle Befriedigung gänzlich in Wegfall gekommen ist, das ist so allgemein bekannt, dass man, sehr mit Unrecht, das alte Weib allein zur eigentlichen Kupplerin gestempelt hat. Denn nicht nur Frauen, auch Männer werden sehr gerne in den Ehestand zu bringen gesucht, auch von ihren eigenen Müttern, ja gerade von diesen mit besonderer Lebhaftigkeit und Zähigkeit. Ganz ohne Rücksicht auf die individuelle Eigenart des Sohnes ist es der Wunsch und die Sucht jeder Mutter, ihren Sohn verheiratet zu sehen, ein Bedürfnis, in dem man geblendet genug war, etwas Höheres, wieder jene Mutterliebe zu erblicken, von welcher ein früheres Kapitel nur eine so geringe Meinung gewinnen konnte. Es ist möglich, dass viele Mütter, sei der Sohn auch gar nicht für die Ehe geschaffen, von vornherein überzeugt sind, ihm durch sie erst zum bleibenden Glücke zu verhelfen, aber sicher fehlt sehr vielen selbst dieser Glaube, und jedenfalls spielt allerwärts und immer als stärkstes Motiv der Kuppeltrieb, die gefühlsmäßige Abneigung gegen das Junggesellentum des Mannes, mit. Numan sieht bereits hier, dass die Frauen einem rein instinktiven Drange, der in sie gelegt ist, folgen, auch wenn sie ihre Töchter zu verheiraten suchen. Nicht aus logischen, und nur zum kleinsten Teil aus materiellen Erwägungen entspringen die unendlichen Bemühungen, welche die Mütter zu diesem Zwecke unternehmen, sie geschehen nicht aus Entgegenkommen gegen geäußerte oder unausgesprochene Wünsche der Tochter, denen sie in der speziellen Wahl des Mannes sogar oft zuwiderlaufen, und es kann, da die Kuppelei ganz allgemein auf alle Menschen sich erstreckt und nie auf die eigene Tochter sich beschränkt, hier am wenigsten von einer altruistischen, moralischen Handlung der mütterlichen Liebe die Rede sein, obwohl sicherlich die meisten Frauen, wenn jemand ihr kupplerisches Gebaren ihnen vor N348 die sexuellen Typen enthielte, zur Antwort geben würden, es sei ihre Pflicht, bei Zeiten an die Zukunft ihres teuren Kindes zu denken. Eine Mutter verheiratet ihre eigene Tochter nicht anders, als sie jedem anderen Mädchen zum Manne gern verhilft, wenn nur jene Aufgabe innerhalb der Familie zuvor gelöst ist, es ist ganz dasselbe, Kuppelei hier wie dort. Die Verkuppelung der eigenen Tochter unterscheidet sich psychologisch in nichts von der Verkuppelung der Fremden. Ja, ich behaupte, es gibt keine Mutter, die es nur unangenehm berührt, wenn ein Fremder, auch in noch so gemeiner Absicht und nichtswürdige Berechnung, ihre Tochter begehrt und verführt. Denn wie schon öfter das Verhalten des einen Geschlechtes zu gewissen Zügen des anderen als ein brauchbares Kriterium dafür verwendet werden konnte, welche Eigentümlichkeiten des Charakters ausschließlich auf eines beschränkt sind, und welche auch dem anderen zukommen eins, so kann, während bisher stets das Weib Zeuge sein musste, das gewisse, ihm von vielen so gerne zugesprochene Eigenschaften ausschließlich dem Manne angehören, hier einmal durch sein Verhalten der Mann dokumentieren, wie die Kuppelei echt weiblich und ausschließlich weiblich ist, die Ausnahmen betreffen entweder sehr weibliche Männer oder einen Fall, der noch ausführlich wird besprochen werden. Punkt 2. Jeder wahre Mann nämlich wendet sich vom Heiratsvermitteln den Treiben der Frauen, selbst wenn es sich um seine eigene Tochter handelt, und er diese gerne versorgt sehen möchte, mit Widerwillen und Verachtung ab und überlässt die Kuppelsorgen überhaupt dem Weibe als sein Fach. Zugleich sieht man hier am klarsten, wie auf den Mann gar nicht die wahren psychischen Sexualcharaktere des Weibes attraktiv wirken, wie sie ihn vielmehr abstoßen, wo sie ihm bewusst werden, indes die rein männlichen Eigenschaften an sich, und wie sie wirklich sind, das Weib anzuziehen genügen, muss der Mann das Weib erst umformen, ehe er es lieben kann. N. Eine Zusammenstellung findet sich am Schluss S. 278f. des 9. Kap 2, Kap 13. in der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 349. Die Kuppelei reicht aber bedeutend tiefer und durchdringt das Wesen des Weibes in einer viel weiteren Ausdehnung, als jemand nach den obigen Beispielen, die nur den Umfang des Sprachgebrauches erschöpfen, glauben könnte. Ich will zunächst darauf hinweisen, wie die Frauen im Theater sitzen, stets mit der Erwartung, ob die zwei, wie die zwei Liebesleute sich kriegen werden. Auch dies ist nichts anderes als Kuppelei, und um kein Haar von ihr psychologisch verschieden, es ist das Herbeiwünschen des Zusammenkommens von Mann und Weib, wo auch immer. Aber das geht noch weiter, auch die Lektüre sinnliche oder obsköner Dichtungen oder Romane, die ungeheure Spannung auf den Moment des Koitus, mit welcher die Frauen lesen, ist nichts, gar nichts als Verkuppelung der beiden Personen des Buches, tonische Excitation durch den Gedanken der Kopulation und positive Wertung der sexuellen Vereinigung. Man halte das nicht für eine logische und formale Analogisierung, man versuche nachzufühlen, wie für die Frau psychologisch beides dasselbe ist. Die Erregung der Mutter am Hochzeitstage der Tochter ist keine andere als die der Leserin von Prevost oder von Sudermanns Katzensteck. Es kommt zwar auch vor, dass Männer solche Romane zu Detourmischenzzwecken gerne lesen, aber das ist etwas prinzipiell von der weiblichen Art der Lektüre Verschiedenes. Es geht auf die lebhaftere Imagination des Sexualaktes und verfolgt nicht krampfhaft von Anbeginn jede Verringerung der Entfernung zwischen den beiden Menschen, um die es sich gerade handelt, und wächst nicht, wie bei der Frau, kontinuierlich, in Proportion mit einer sehr hohen Potenz vom reziproken Werte des Abstandes der Personen voneinander. Die atemlose Begünstigung jeder Verringerung der Distanz von dem Ziele, die deprimierte Enttäuschung bei jeder Vereitelung der sexuellen Befriedigung ist durchaus weiblich und unmännlich, aber sie tritt in der Frau ganz unterschiedslos bei jeder Bewegung auf, die ihre Richtung nach zum Geschlechtsakte führen kann, betreffe sie nun Personen des Lebens oder der Fantasie. N350 Die sexuellen Typen. Nie hat man denn nie darüber nachgedacht, warum die Frauen so gerne, so selbstlose andere Frauen mit Männern zusammenbringen? Das Vergnügen, welches ihnen hierdurch bereitet wird, beruht auf einer eigentümlichen Erregung durch den Gedanken auch des fremden Koitus. Aber die volle Breite der Kuppelei ist auch mit der Ausdehnung auf den Hauptgesichtspunkt aller weiblichen Lektüre noch nicht ausgemessen. Wo an Sommerabenden in dunklen Gärten, auf den Bänken oder an den Mauern Liebespaare eine Zuflucht suchen, dort wird eine Frau, die vorübergeht, stets neugierig, sie sieht hin, indes der Mann, der jenen wegzugehen gezwungen ist, sich unwillig abwendet, weil er die Schamhaftigkeit verletzt fühlt. Desgleichen wenden sich die Frauen fast nach jedem Liebespaare, dem sie auf der Gasse begegnen, um und verfolgen es mit ihren Blicken. Dieses Hinschauen, dieses Sich-Umdrehen ist nicht minder Kuppelei als das bisher unter den Begriff subsumierte. Was man ungern sieht und nicht wünscht, von dem wendet man sich weg und sperrt nicht die Augen nach ihm auf. Die Frauen sehen darum ein Liebespaar so gern und überraschen es deshalb am liebsten bei Küssen und weitergehenden Liebesbezeigungen, weil sie den Koitus überhaupt, nicht nur für sich, wollen. Man beachtet nur, wie schon längst gezeigt wurde, was irgendwie positiv gewertet wird. Die Frau, die zwei Liebende miteinander sieht, wartet stets auf das, was kommen werde. Das heißt, sie erwartet es, nimmt es voraus, hofft es, wünscht es. Ich habe eine längst verheiratete Hausfrau gekannt, die ihr Dienstmädchen, das den Liebhaber eingelassen hatte, zuerst lang in großer Anteilnahme vor der Tür behorchte, ehe sie hineinging, ihm seine Stellung zu kündigen. Die Frau hatte also den ganzen Vorgang innerlich bejaht, um dann das Mädchen, in passiver Befolgung der ihr überkommenen Schicklichkeitsbegriffe, wenn nicht gar nur aus unbewusster Missgunst, hinauszuwerfen. Ich glaube freilich, dass auch das letztere Motiv häufig mitspielt, und zur Verdammung der Betroffenen der Neid, der ihr jene Stunden doch nicht allein gönnt, seinen Teil beisteuert. In der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 351 An der Gedanke des Koitus wird von der Frau stets und in jeder Form, in der er sich vollziehen mag, selbst wenn ihn Tiere ausführen, lebhaft ergriffen, und nie zurückgewiesen. 1. Sie verneint ihn nicht, empfindet keinen Ekel vor dem Ekelhaften des Vorganges, sucht nicht sofort Liebe an etwas anderes zu denken, sondern die Vorstellung ergreift völlig von ihr Besitz und beschäftigt sie unausgesetzt weiter, bis sie von anderen Vorstellungen ebenso sexuellen Charakters abgelöst wird. Hiermit ist ein großer Teil des vielen so rätselhaft scheinenden psychischen Lebens der Frauen sicherlich beschrieben. Das Bedürfnis, selbst koitiert zu werden, ist zwar das heftigste Bedürfnis der Frau, aber es ist nur ein Spezialfall ihres tiefsten, ihres einzigen vitalen Interesses, das nach dem Koitus überhaupt geht, des Wunsches, dass möglichst viel, von wem immer, wo immer, wann immer, koitiert werde. Dieses allgemeinere Bedürfnis richtet sich entweder mehr auf den Akt selbst, oder mehr auf das Kind, im ersten Falle ist die Frau Dirne und Kupplerin um der bloßen Vorstellung vom Akte willen, im zweiten ist sie Mutter, aber nicht nur mit dem Wunsche selbst Mutter zu werden, sondern an jeder Ehe, die sie kennt oder zustande bringt, ist, je mehr sie der absoluten Mutter sich nähert, desto ausschließlicher ihr Sinnen auf die Hervorbringung des Kindes gerichtet. Die echte Mutter ist auch die echte Großmutter, selbst wenn sie Jungfrau geblieben ist, man vergleiche Johann Tessmanns unübertreffliche Tante Julien Ibsens Hedda Gabler. Jede ganze Mutter wirkt für die Gattung insgesamt, sie ist Mutter der ganzen Menschheit, jede Schwangerschaft wird von ihr begrüßt. Die Dirne will die anderen Weiber nicht schwanger, sondern bloß prostituiert sehen wie sich selbst. Denn wie die eigene Sexualität der Frauen ihrer Kuppelei noch untergeordnet ist, und eigentlich nur als ein besonderer Fall der Ersteren aufgefasst werden darf, das geht sehr deutlich aus ihrem Verhältnis zu den verheirateten Männern hervor. Nichts ist den Frauen, da sie sämtlich Kupplerinnen sind, so wie in L., die eine scheinbare Ausnahme, die es hiervon gibt, findet noch in diesem Kapitel eine gründliche Erörterung. N352 die sexuellen Typen. Der ehrledige Stand des Mannes zuwider, und darum suchen sie alle ihn zu verheiraten, ist er aber schon Ehemann, so verliert er für sie auch dann sehr viel an Interesse, wenn er sogar früher ihnen ganz ausnehmend gefallen hat. Auch wenn sie selber bereits verheiratet sind, also nicht mehr jedermann zunächst unter dem Gesichtspunkte der eigenen Versorgung in Betracht kommt, und nun, wie man denken sollte, der Ehemann darum nicht mehr geringere Beachtung finden müsste als der andere, ledige, selbst dann, als ungetreue Ehefrauen, kokettieren die Weiber kaum mit dem Gatten einer anderen, außer wenn sie über diese einen Triumph feiern wollen, dadurch, dass sie ihn ihr abspenstig machen. Hierdurch erst ist ganz bestätigt, dass es den Frauen nur auf die Verkuppelung ankommt, mit verheirateten Männern wird darum so selten der Ehebruch begangen, weil diese der Idee, welche in der Kuppelei liegt, bereits genügen. Die Kuppelei ist die allgemeinste Eigenschaft des menschlichen Weibes, der Wille zur Schwiegermutter, ich meine den Willen, Schwiegermutter zu werden, ist noch viel durchgängiger vorhanden als der Wille zur Mutterschaft, dessen Intensität und Umfang man gewöhnlich über Gebühr hoch veranschlagt. Der Mann wird den Nachdruck, der hier auf ein Phänomen gelegt wird, das man für ebenso komisch als ekelhaft anzusehen gewohnt ist, vielleicht doch noch nicht ganz verstehen, die Bedeutung, die gerade der Kuppelei zugemessen werde, übertrieben, das Pathos der Argumentation unmotiviert finden. Man vergegenwärtige sich aber, worum es sich handelt. Die Kuppelei ist dasjenige Phänomen, welches das Wesen des Weibes am weitesten aufschließt, und man muss nicht, wie dies immer geschieht, sie nur zur Kenntnis nehmen und gleich zu etwas anderem übergehen, sondern sie zu analysieren und zu ergründen trachten. Gewiss ist es eine den meisten Menschen geläufige Tatsache, dass jedes Weib gern ein bisschen kuppelt. Aber dass gerade hierin und nirgendwo anders die Wesenheit des Weibes liegt, darauf kommt es an. Es lässt sich, nach reiflicher Betrachtung der verschiedensten Frauentypen und Berücksichtigung noch weiterer in der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 353 N spezielle Einteilungen, außer der hier bereits durchgeführten, bin ich zu diesem Schlüsse gekommen. Absolut nichts anderes als positive allgemeinweibliche Eigenschaft prädesieren als die Kuppelei, das ist die Tätigkeit im Dienste der Idee des Koitus überhaupt. Jede Begriffsbestimmung der Weiblichkeit, welche deren Wesen bloß im Wunsche, selbst koitiert zu werden, suchte, die am echten Weiben nichts für echt hielte, als das Bedürfnis vergewaltigt zu werden, wäre zu eng, jede Definition, die da sagen würde, der Inhalt des Weibes sei das Kind oder sei der Mann oder sei beides, bereits zu weit. Das allgemeinste und eigentlichste Wesen der Frau ist mit der Kuppelei, das heißt mit der Mission im Dienste der Idee körperlicher Gemeinschaft vollständig und erschöpfend bezeichnet. Jedes Weib kuppelt, und diese Eigenschaft des Weibes, Gesandte, Mandatherin des Koitus-Gedankens zu sein, ist auch die einzige, welche in allen Lebensaltern da ist und selbst das Klimakterium überdauert, das alte Weib verkuppelt weiter, nicht mehr sich, sondern die anderen. Wenn man das alte Weib mit Vorliebe als die Kupplerin sich vorgestellt hat, so wurde ein Grund hierfür schon angeführt. Der Beruf der greisen Kupplerin ist nicht etwas, das hinzukommt, sondern eben dies, was jetzt allein heraustritt und übrig bleibt aus den früheren Komplikationen durch das eigene Bedürfnis, das reine Wirken im Dienste der unreinen Idee. Es sei gestattet, hier kurz zu rekapitulieren, was die Untersuchung nach und nach an positiven Resultaten über die Sexualität des Weibes zutage gefördert hat. Es erwies sich zuerst als ausschließlich, und nicht nur in Pausen, sondern kontinuierlich sexuell interessiert. Es war körperlich und psychisch in seinem ganzen Wesen nichts als eben die Sexualität selbst. Es wurde dabei überrascht, dass es sich überall, am ganzen Körper und ohne Unterlass, von allen Dingen ausnahmslos koitiert fühlt. Und wie der ganze Körper des Weibes eine Dependance seines Geschlechtsteiles war, so offenbart sich nun die zentrale Stellung der Coitus-Idee in seinem Denken. Der Coitus ist das einzige, allerwärts und immer, von der Frau ausschließlich positiv bewertete, NWEINIOGE, Kuschlezit ohne Charakter, 10. Auflage 23.351 die sexuellen Typen. Die Frau ist die Trägerin des Gemeinschaftsgedankens überhaupt. Die weibliche Höchstwertung des Coitus ist nicht auf ein Individuum, auch nicht auf das wertende Individuum, beschränkt. Sie bezieht sich auf Wesen überhaupt. Sie ist nicht individuell, sondern interindividuell, überindividuell. Sie ist sozusagen, man sehe mir die Entweihung des Wortes einstweilen nach, die transzendentale Funktion des Weibes. Denn wenn Weiblichkeit Kuppela ist, so ist Weiblichkeit universale Sexualität. Der Coitus ist der höchste Wert der Frau, ihn sucht sie immer und überall zu verwirklichen. Ihre eigene Sexualität bildet von diesem unbegrenzten Wollen nur einen begrenzten Teil, der männlichen Höchststellung der Schuldlosigkeit und Reinheit aber, deren Erscheinung jene höhere Virginität wäre, welche der Mann aus erotischem Bedürfnis von der Frau wünscht und fordert, diesem nur männlichen Ideal der Keuschheit ist jene Streben der Frau nach Realisierung der Gemeinschaft zu polar entgegengesetzt, dass es unbedingt als ihre eigentliche Natur sogar durch den dichtesten Weihrauch der erotischen Illusion hindurch vom Mann hätte erkannt werden müssen. Hätte nicht noch ein Faktor durch sein Dazwischentreten diese Klärung regelmäßig verhindert. Diesen Umstand, der sich immer wieder einschiebt, um der Einsicht des Mannes in das allgemeine und eigentliche Wesen der Weiblichkeit entgegenzuwirken, dieses komplizierteste Problem des Weibes, seine abgründlich tiefe Verlogenheit, gilt es nun aufzuhellen. So schwierig und so gewagt das Unternehmen ist, es muss schließlich zu jener letzten Wurzel führen, aus der wir sowohl die Kuppelei, im weitesten Sinne, in dem die eigene Geschlechtlichkeit nur ihr hervorstechendster Spezialfall ist, als auch diese Verlogenheit, welche die Begierde nach dem Sexualakt immerfort, vor dem Auge des Weibes selbst, verhüllt, beide unter dem Lichte eines letzten Prinzipes klar werden emporsprießen sehen. Alles nämlich, was vielleicht schon wie ein sicherer Gewinn erschienen ist, findet sich nun nochmals in Frage in der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 355 entstellt. Den Frauen wurde keine Selbstbeobachtung eingeräumt, es gibt aber sicherlich Weiber, die sehr scharf vieles beobachten, was in ihnen vorgeht. Die Wahrheitsliebe wurde ihnen abgesprochen, und doch kennt man Frauen, die es oft das Peinlichste vermeiden, eine Unwahrheit zu sagen. Das Schuldbewusstsein sei ihnen fremd, wurde behauptet, obwohl Frauen existieren, die sich selbst wegen geringfügiger Dinge die heftigsten Vorwürfe zu machen pflegen, obwohl man von Büsserinnen und ihren Körperkasteien den Weibern sichere Kunde hat. Das Schamgefühl wurde nur dem Manne belassen, aber muss nicht das Wort von der weiblichen Schamhaftigkeit, von jener Scham, die nach Hamerling sogar nur das Weib kennt, in der Erfahrung irgendeine Grundlage haben, die es ermöglichte, ja begünstigte, dass die Dinge so gedeutet wurden? Und weiter, Religiosität könnte dem Weibe fehlen trotz allen Religiöses? Strenge Sittenreinheit beim Ausgeschlossensein, aller tugendhaften Frauen ungeachtet, von denen Lied und Geschichte melden? Bloß sexuell sollte das Weib sein, die Sexualität allein bei ihm Anwert finden, wo es doch mannigfach bekannt ist, dass Frauen wegen der geringsten Anspielung auf sexuelle Dinge empört sein können, sich, statt zu kuppeln, oft erbittert und angeekelt wegwenden von jedem Orte der Unzucht, ja nicht nur selten den Coitus auch für ihre Person, verabscheuen, und ihm viel gleichgültiger gegenüberstehen als irgendein Mann? Es ist wohl offenkundig, dass es sich in all diesen Antinomien um eine und dieselbe Frage handelt, von deren Beantwortung die letzte und endgültige Entscheidung über das Weib abhängt. Und es ist auch klar, dass, wenn auch nur ein einziges sehr weibliches Wesen innerlich asexuell wäre, oder in einem wahrhaften Verhältnis zur Idee sittlichen Eigenwertes stünde, alles, was hier von den Frauen gesagte wurde, seine Allgemeingültigkeit als psychisches Charakteristikum ihres Geschlechtes sofort unrettbar verlieren müsste, und somit die ganze Position des Buches mit einem Schlage vollkommen hinfällig würde. Jene scheinbar widersprechenden Erscheinungen müssen befriedigend erklärt, und es muss von ihnen gezeigt werden, dass, was ihnen wirklich zu N23-N356 die sexuellen Typen im Grunde liegt und so leicht zu Äquivokationen verführt, derselben weiblichen Natur einspringt, die bisher überall nachgewiesen werden konnte. Man muss zunächst an die ungeheure Beeinflussbarkeit, besser, nur schlechter zu sprechen, Beeindruckbarkeit der Frauen sich erinnern, um zum Verständnis jener trügerischen Widersprüche zu gelangen. Diese außerordentliche Zugänglichkeit für Fremdes und die leichte Annahme der Ansichten anderer ist in diesem Buche bis jetzt noch nicht genügend gewürdigt worden. Ganz allgemein schmiegt sich W. an Ohm vollständig an, wie ein Etwi an die Kleinodien in ihm, seine Anschauungen werden die ihren, seine Lieblingsneigungen teilen sich ihr mit wie seine ganz individuellen Antipathien. Jedes Wort von ihm ist für sie ein Ereignis, und zwar umso stärker, je mehr er sexuell out sie wirkt. Diesen Einfluss des Mannes empfindet die Frau nicht als eine Ablenkung von der Linie ihrer eigenen Entwicklung, sie erwehrt sich seiner nicht als einer fremdartigen Störung, sie sucht sich nicht von ihm zu befreien als von einem Eingriff in ihr inneres Leben, sie schämt sich nicht, rezeptiv zu sein, im Gegenteil, sie fühlt sich neu glücklich, wenn sie es sein kann, verlangt vom Manne, dass er sie, auch geistig, zu rezipieren zwinge. Sie schließt sich immer nur gerne an, und ihr Warten auf den Mann ist nur das Warten auf den Augenblick, wo sie vollkommen passiv sein könne. Na, aber nicht nur vom richtigen Manne, wenn schon von ihm am liebsten, auch von Vater und Mutter, Onkel und Tante, Brüdern und Schwestern, nahen Verwandten und fernen Bekannten übernehmen die Frauen, was sie glauben und denken, und sind es froh, wenn an ihnen eine Meinung geschaffen wird. Noch die erwachsenen und verheirateten Frauen, nicht nur die unreifen Kinder, ahmen einander in allem und jedem, als ob das natürlich wäre, nach, von einer geschmackvolleren Toilette oder Frisur, einer aufsehenerregenden Körperhaltung angefangen bis auf die Geschäfte, in denen sie einkaufen, und die Rezepte, nach welchen sie kochen. Auch dieses gegenseitige Kopieren geschieht ohne das Gefühl, sich hierdurch in der Aßwesen des Weibes und sein Sinn im Universum 357 in etwas zu vergeben, wie es wohl sein müsste, besäßen sie eine Individualität, die nur rein ihrem eigenen Gesetze zu folgen strebt. So setzt sich der theoretische Bestand des weiblichen Denkens und Handelns der Hauptsachen nach aus überkommenem und wahllos übernommenem zusammen, das von den Frauen umso eifriger ergriffen und umso dogmatischer festgehalten wird, als ein Weib eine Überzeugung nie selbsttätig aus objektiver Anschauung der Dinge gewinnt, und also auch nie nach geändertem Aspekte frei aufgibt, nie selbst noch über seinen Gedanken steht, vielmehr immer nur will, dass ihm eine Meinung beigebracht werde, die es dann zäh festhalten könne. Darum sind die Frauen am unduldsamsten, wo ein Verstoß gegen sanktionierte Sitten und Gebräuche sich ereignet, mögen diese Institutionen welchen Inhalt es immer sein. Einen angesichts der Frauenbewegung besonders ergötzlichen Fall dieser Art will ich nach Herbert Spencer mitteilen. Wie bei vielen Indianerstämmen Nord- und Südamerikas, so gehen auch bei den Lakotas die Männer bloß der Jagd und dem Kriege nach und haben alle niedrigen und mühevollen Beschäftigungen auf ihre Weiber gewälzt. Von der Natürlichkeit und Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens sind die Frauen, statt irgend sich unterdrückt zu fühlen, allmählich so durchdrungen worden, dass ein Dakota-Weib dem anderen keinen größeren Schimpf antun und keine ärgere Kränkung bereiten kann, als diese, schändliche Frau. Ich habe deinen Mann Holz in seine Wohnung tragen sehen zum Feuer anzünden. Wo war seine Frau, dass er genötigt war, sich selbst zum Weibe zu machen? Diese außerordentliche Bestimmbarkeit des Weibes durch außer ihm Liegendes ist im Grunde wesensgleich mit seiner Suggestibilität, die weit größer und ausnahmsloser ist als die des Mannes. Beides kommt damit überein, dass das Weib im Sexualakt an seinen Vorstadien nur die passive, nie die aktive Rolle zu spielen wünscht. Es ist die allgemeine Passivität der weiblichen Natur, welche die Frauen am Ende auch die männlichen Wertungen, zu welchen sie in das ruhende, träge, große Ei wird vom beweglichen, flinken, kleinen Spermatozonen aufgesucht. In 358 die sexuellen Typen gar kein ursprüngliches Verhältnis haben, except ihren und übernehmen lässt. Diese Imprägnierbarkeit durch die männlichen Anschauungen, diese Durchdringung des eigenen Gedankenlebens der Frau mit dem fremden Element, diese verlogene Anerkennung der Sittlichkeit, die man gar nicht Heuchelei nennen kann, weil nichts Antimoralisches durch sie verdeckt werden soll, diese Aufnahme und Anwendung eines an und für sich ihr ganz heteronomen Gebotes wird, soweit die Frau selbst nicht wertet, im Allgemeinen leicht und gut vonstatten gehen und den täuschendsten Schein höherer Sittlichkeit leicht hervorbringen. Komplikationen können sich erst einstellen, wenn es zur Kollision kommt mit der einzigen eingeborenen, echten und allgemein weiblichen Wertung, der Höchstwertung des Koitus. Die Bejahung der Gemeinschaft als des höchsten Wertes ist bei der Frau eine ganz unbewusste. Denn dieser Bejahung steht nicht wie beim Mann ihrer Verneinung als die andere Möglichkeit gegenüber, es fehlt hier die Zweiheit, die zum Bemerken führen könnte. Kein Weib weiß, oder hat je gewusst, oder auch nur wissen können, was es tut, wenn es kuppelt. Weiblichkeit selbst ist ja identisch mit Kuppelei, und ein Weib müsste aus sich her austreten können, um zu bemerken, zu verstehen, dass es kupple. So bleibt das tiefste Wollen des Weibes, das, was sein Dasein eigentlich bedeutet, von ihm stets unerkannt. Nichts hindert also, dass die männlich negative Wertung der Sexualität die positive weibliche vollständig im Bewusstsein des Weibes überdecke. Die Rezeptivität des Weibes geht so weit, dass es das, was es ist, das Einzige, was es wirklich positiv ist, dass es selbst dies verleugnen kann. Nabe die Lüge, die es begeht, wenn es sich das männliche gesellschaftliche Urteil über die Sexualität, über Schamlosigkeit, ja über die Lüge selbst, einverleiben lässt und den männlichen Maßstab aller Handlungen zu dem seinigen macht. Diese Lüge ist eine solche, die ihr nie bewusst wird. Es erhält eine zweite Natur, ohne auch nur zu ahnen, dass es seine echte nicht ist, es nimmt sich ernst. Ende Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 359 Ein glaubt etwas zu sein und zu glauben, ist überzeugt von der Aufrichtigkeit und Ursprünglichkeit seines moralischen Gebarens und Urteilens, so tief sitzt die Lüge, die organische, ich möchte, wenn es gestattet wäre, am liebsten sagen, die ontologische Verlogenheit des Weibes. N. Wolfram von Eschenbach erzählt von seinem Helden, N. So keusch und rein ruht er bei seiner Königin, dass kein Genügen fand darin ein so manches Weib beim lieben Mann. Dass doch so manch ein Gedanken N. zur Üppigkeit will überschwanken, die sonst sich spröde zeigen kann. N. vor Fremden züchtig sie erscheinen, doch ist des Herzens tiefstes Meinen N. der Aas Widerspiel vom äußern Schein. N. was das tiefste Meinen des weiblichen Herzens ist, das hat Wolfram klar genug angedeutet. Aber er sagt nicht alles. Nicht nur die Fremden, auch sich selbst belügen die Frauen in diesem Punkte. Man kann aber seine Natur, sei es auch die physische, nicht in dieser Weise, nicht künstlich und von außen unterdrücken ohne Folgen. Die hygienische Züchtigung für die Verleugnung der eigentlichen Natur des Weibes ist die Hysterie. Ein Vor- und alle Neurosen und Psychosen stellen die hysterischen Erscheinungen dem Psychologen beinahe die reizvollste Aufgabe, eine weit schwierigere und darum verlockendere als eine verhältnismäßig leicht nachzulebende Melancholie, oder eine simple Paranoia. Und zwar haben gegen psychologische Analysen fast alle Psychiater ein nicht zu beseitigendes Misstrauen, jede Erklärung durch pathologisch veränderte Gewebe oder durch Intoxikationen auf nutritivem Wege ist ihnen allgemein glaubhaft, nur dem psychischen mögen sie keine primäre Wirksamkeit zu erkennen. Da aber nie noch ein Beweis dafür erbracht worden ist, dass dem psychischen eher als dem physischen die sekundäre Rolle zufallen müsse, alle Hinweise N360 sexuellen Typen auf die Erhaltung der Energie sind von den berufensten Physikern selbst desavouiert worden, so kann man billig über dieses Vorurteil hinweggehen. Auf die Bloßlegung des psychischen Mechanismus der Hysterie kann unendlich viel, ja, nichts spricht dagegen eins, möglicherweise alles ankommen. Dass höchstwahrscheinlich dieser Weg der richtige ist, darauf weist auch hin, dass die wenigen bisherigen wahren Aufschlüsse über die Hysterie nicht anders gewonnen wurden, ich meine die mit den Namen Pierre Janet und Oscar Vogt, und besonders J. Boyer und S. Freud verknüpften Forschungen. Jede weitere Aufklärung über die Hysterie ist in der Richtung zu suchen, welche diese Männer eingeschlagen haben, in der Richtung auf die Rekonstruktion des psychologischen Prozesses, welcher zur Krankheit geführt hat. Schematisch hat man sich, wie ich glaube, die Entstehung derselben, unter Annahme eines sexuellen traumatischen Erlebnisses als des häufigsten, nach Freud alleinigen, Anlasses zur Erkrankung, so vorzustellen, eine Frau, die irgendeine sexuelle Wahrnehmung oder Vorstellung gehabt, sie durch ursprüngliche oder Rückbeziehung auf sich selbst verstanden hat, und nun, vermöge der ihr aufgedrungenen und von ihr gänzlich übernommenen, in sie übergegangenen und ihr waches Bewusstsein allein beherrschenden männlichen Wertung als Ganze zurückweist, über sie empört, unglücklich ist, und sie gleichzeitig vermöge ihrer Beschaffenheit als Weib positiv wertet, bejaht, wünscht in ihrem tiefsten Unbewussten, in der dann dieser Konflikt weiter schwert, geht und zu Zeiten in einem Anfall aufbraust, eine solche Frau gewährt das mehr oder minder typisch gewordene Krankheitsbild der Hysterie. So erklärt sich die Empfindung des von der Person, wie sie glaubt, verabscheuten, tatsächlich aber doch von etwas in ihr, von der ursprünglichen Natur, gewollten Sexualaktes als eines Fremdkörpers im Bewusstsein. Die kolossale Intensität des durch jeden Versuch zu seiner und N, und nur dafür, dass niemand noch ein hysterisch verändertes Gewebe gesehen hat. In der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 361 Entrückungen nur gesteigerten Wunsches, die umso heftigere, beleidigtere Zurückweisung des Gedankens, dies ist das Wechselspiel, das sich in der Hysteriker vollzieht. Denn die chronische Verlogenheit des Weibes wird akut, wenn sie auf den Hauptpunkt sich erstreckt, wenn die Frau sich auch die ethisch negative Bewertung der Sexualität vom Manne noch hat einverleiben lassen. Und dass die Hysterischen die stärkste Suggestibilität dem Manne gegenüber offenbaren, ist ja bekannt. Hysterie ist die organische Krise der organischen Verlogenheit des Weibes. Ich leugne nicht, dass es auch, wenngleich relativ nur recht selten, hysterische Männer gibt, denn einer unter den unendlich vielen Möglichkeiten, die psychisch im Manne liegen, ist es, zum Weibe, und damit, gegebenenfalls, auch hysterisch zu werden. Es gibt freilich auch verlogene Männer, aber da verläuft die Krise anders. Wie auch ihre Verlogenheit stets eine andere, nie eine so völlig hoffnungslose ist, sie führt zur, ob schon oft nur vorübergehenden, Läuterung. Diese Einsicht in die organische Verlogenheit des Weibes, in seine Unfähigkeit zur Wahrheit über sich selbst, die allein ermöglicht, dass es in einer Weise denke, die ihm gar nicht entspricht, scheint mir eine im Prinzip befriedigende Auflösung jener Schwierigkeiten, welche die Ätiologie der Hysterie darbietet. Wäre die Tugend des Weibes echt, so könnte es durch sie nicht leiden, es büßt nur die Lüge gegen die eigene, in Wirklichkeit ungeschwächte Konstitution. Im Einzelnen bedarf nur noch manches der Erläuterung und der Belege. Die Hysterie zeigt, dass die Verlogenheit, so tief sie hinabreicht, doch nicht so fest sitzt, um alles zu verdrängen. Das Weib hat ein ganzes System von ihm fremden Vorstellungen und Wertungen durch Erziehung oder Verkehr sich zu eigen gemacht, oder vielmehr, ihnen gehorsam alle Einflussnahme auf sich gestattet, und es bedarf eines ganz gewaltigen Anstoßes, um diesen großen, fest in sie eingewachsenen psychischen Komplex aus dem Sattel zu heben, und so das Weib in jenen Zustand intellektueller Hilflosigkeit, jener Größe als Abolie zu versetzen, welche für die Hysterie so kennzeichnend N362 die sexuellen Typen ist. Ein außerordentlicher Schreck etwa vermag den künstlichen Bau umzuwerfen und die Frau nun zum Schauplatz des Kampfes einer ihr unbewussten, verdrängten Natur mit einem zwar bewussten, aber ihr unnatürlichen Geiste zu machen. Das Hin- und Hergeworfenwerden zwischen beiden, welches nun anhebt, erklärt die außergewöhnliche psychische Diskontinuität während des hysterischen Leidens, das fortwährende Wechseln verschiedener Stimmungen, von denen keine durch einen, ihnen allen noch übergeordneten Bewusstseinskern ergriffen und festgehalten, beobachtet und beschrieben, erkannt und bekämpft werden kann. Auch hängt hiermit das überleichte Zusammenschrecken der Hysterischen zusammen. Doch lässt sich vermuten, dass viele Anlässe, auch wenn sie dem geschlechtlichen Gebiete objektiv noch so fern liegen, von ihnen sexuell mögen aperzipiert werden. Wer aber vermöchte dann zu sagen, womit das schreckhafte äußere Erlebnis von scheinbar ganz asexueller Natur in ihnen sich wieder verknüpft hat? Denn höchst wunderbar ist immer das Zusammensein so vieler Widersprüche in den Hysterischen erschienen. Sie sind einerseits von eminent kritischem Verstände und großer Urteilssicherheit, sträuben sich gegen die Hypnose U. S. W. U. S. W. andererseits durch die geringfügigsten Anlässe am stärksten zu exzitieren, und die tiefsten Grade hypnotischen Schlaf ist bei ihnen erreichbar. Sie sind, von da gesehen, abnorm keusch, von dort aus betrachtet, enorm sinnlich. All das ist hienach nicht schwer mehr zu erklären. Die gründliche Rechtschaffenheit, die peinliche Wahrheitsliebe, das strenge Meiden alles Sexuellen, das besonnene Urteil und die Willensstärke, all dies ist nur ein Teil jener Pseudopersönlichkeit, welche die Frau in ihrer Passivität vor sich und aller Welt zu spielen übernommen hat. Alles, was ihrer ursprünglichen Beschaffenheit angehört und in deren Sinn liegt, bildet jene abgespaltene Person, jene unbewusste Psyche, die gleichzeitig in Obskönitäten sich ergehen kann und der suggestiven Beeinflussung so zugänglich ist. Man hat in den als Duplex und Multiplex Personality, als Double Conscience, als Doppel-Ich benannten Tatsachen in der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 3SZ39 ist der stärksten Argumente gegen die Annahme der einen Seele erblicken wollen. In Wirklichkeit sind gerade diese Phänomene der bedeutsamste Fingerzeig dafür, dass und wo man von einer Seele reden darf. Die Spaltungen der Persönlichkeit sind eben nur dort möglich, wo von Anfang an keine Persönlichkeit da ist, wie beim Weibe. All jene berühmten Fälle, die Janet in seinem Buche L'Automatisme Psychologique beschrieben hat, beziehen sich auf Frauen, kein einziger auf einen Mann. Nur die Frau, die, ohne Seele, ohne ein intelligibles Ich, nicht Kraft hat, alles in ihr Enthaltene bewusst zu machen, das Licht der Wahrheit über ihrem Innern JZU entzünden, kann durch die völlig passive Durchflößung mit einem fremden Bewusstsein, und durch die im Sinne ihrer eigenen Natur gelegenen Regungen so übertölpelt werden, wie es Voraussetzung der von Janet beschriebenen hysterischen Zustände ist, nur bei ihr kann es zu derartig dichten Verkleidungen, zum Auftreten der Hoffnung auf den Koitus als Angst vor dem Akte, zur inneren Maskierung vor sich selbst und Einsbindung des wirklichen Wollens wie in eine undurchdringliche Kokonshülle kommen. Die Hysterie selbst ist der Bankerott des aufgeprägten oberflächlichen Schein-Ich, deshalb macht sie das Weib zeitweilig innerlich beinahe zu Tabula rasa, indem auch jeder eigene Trieb aus ihr wie hinweggeräumt scheint Anorexie, bis dann jede Versuche der wirklichen Weiblichkeit folgen, gegen ihre verlogene Verleugnung sich nun endlich durchzusetzen. Wenn jener nervöse Schock, jenes psychische Trauma je wirklich ein asexuelles Schrecknis ist, so hat eben dieses die innere Schwäche und Unhaltbarkeit des angenommenen Ich dargetan, es verscheucht, davon gejagt und so die Gelegenheit für den Ausbruch der echten Natur geschaffen. In der As heraufkommen dieser ist jener Gegenwille Freuds, der wie ein Fremder empfunden und durch die Zuflucht bei dem Alten, nun aber morsch und brüchig gewordenen Schein-Ich abgewehrt wird. Denn der Gegenwille wird zurückzudrängen versucht, Früher hat jener äußere Zwang, den die Hysteriker wie eine Pflicht empfand, die eigene Natur 1364 die sexuellen Typen nunter die Bewusstseinsschwelle verwiesen, sie verdammt und in Fesseln gelegt, nun sucht das Weib nochmals vor den befreiten, emporwollenden Gewalten in jenes System von Grundsätzen sich zu flüchten und mit seiner Hilfe die ungewohnten Anfechtungen abzuschütteln und niederzuschlagen, aber jenes hat zumindest die Alleinherrschaft nun eingebüßt. NDE Fremdkörper im Bewusstsein, das schlimme Ich ist in Wirklichkeit ihre eigenste weibliche Natur, während, was sie für ihr wahres Ich hält, gerade die Person ist, der sie durch das Einströmen alles Fremden wurde. Der Fremdkörper ist die Sexualität, die sie nicht anerkennt, deren Zugehörigkeit zu sich sie nicht zugibt, die sie aber doch nicht mehr zu bannen vermag wie ehedem, dass ihre Triebe vor der einwandernden Sittlichkeit sich geräuschlos und wie für immer zurückzogen. Zwar mögen sich auch jetzt noch die mit äußerster Anspannung unterdrückten Sexualvorstellungen konvertieren in alle möglichen Zustände und zu jenen Proteusartigen Charakter des Leidens hervorbringen, jenes Überspringen von Glied zu Glied, jene alles nachahmende und niemals konstante Gestalt, welche die Definition der Hysterie nach ihrem Symptomenbilde stets so sehr erschwert hat, aber in keiner Konversion von allen geht nunmehr der Trieb auf, denn er verlangt nach der Äußerung, in keiner Verwandlung findet er mehr seine Erschöpfung. NDAs Unvermögen der Frauen zur Wahrheit, für mich, der ich auf dem Boden des kantischen Indeterminismus stehe, folgt es aus ihrem Mangel an einem freien Willen zur Wahrheit, bedingt ihre Verlogenheit. Wer mit Frauen Umgang hatte, der weiß, wie oft sie, unter dem momentanen Zwang auf eine Frage zu antworten, ganz beliebig falsche Gründe für das, was sie gesagt oder getan haben, aus dem Stegreif angeben. Nun ist es richtig, dass gerade die Hysterischen peinlichst, aber nie ohne eine gewisse, demonstrative Absichtlichkeit vor Fremden, jeder Unwahrheit aus dem Wege gehen, aber gerade hierin liegt, so paradox es klingt, ihre Verlogenheit. Denn sie wissen nicht, dass ihnen die ganze Wahrheitsforderung von NDAs Wesen des Weibes und sein Sinn im Universum 365 nausen gekommen und allmählich eingepflanzt worden ist. Sie haben das Postulat der Sittlichkeit knechtisch akzeptiert und geben darum, dem braven Sklaven gleich, bei jeder Gelegenheit zu erkennen, wie getreu sie es befolgen. Es ist immer auffällig, wenn man über jemand oft hervorheben hört, was für ein ausnehmend anständiger Mensch er sei, er hat dann sicherlich dafür gesorgt, dass man es wisse, und man kann wetten, dass er insgeheim ein Spitzbube ist. Es kann das Vertrauen zu der Echtheit der hysterischen Moralität nicht fördern, wenn die Ärzte, natürlich in gutem Glauben, so oft betonen, wie hoch ihre Patienten in sittlicher Beziehung stünden. Nicht wiederhole, die Hysterischen simulieren nicht bewusst, nur unter dem Einfluss der Suggestion kann ihnen klar werden, dass sie tatsächlich simuliert haben, und nur so sind alle Geständnisse der Verstellung zu erklären. Sonst aber glauben sie an ihre eigene Aufrichtigkeit und Moralität, auch die Beschwerden, von denen sie gepeinigt werden, sind keine eingebildeten, vielmehr liegt darin, dass sie diese wirklich fühlen, und dass die Symptome erst mit der Bäuerseenkatharsis verschwinden, welche ihnen die wahren Ursachen der Krankheit in der Hypnose sukzessiv zum Bewusstsein bringt, der Beweis des Organischen ihrer Verlogenheit. Noch die Selbstanklagen, welche die Hysterischen so laut zu erheben pflegen, sind nichts als unbewusste Gleisner. Ein Schuldgefühl kann nicht echt sein, das sich auf kleinste wie auf größte Dinge gleichmäßig erstreckt, hätten die Hysterischen Selbstquäler das Maß der Sittlichkeit in sich und aus sich selbst, so würden sie nicht so wahllos in ihren Selbstanklagen sein und nicht die geringfügigste Unterlassung schon gleich schwer sich anrechnen wie den größten Fehl. NDAs entscheidende Zeichen für die unbewusste Verlogenheit ihrer Selbstvorwürfe ist die Art, in der sie anderen zu sagen pflegen, wie schlecht sie seien, was für Sünden sie begangen hätten, und jene fragen, ob sie selbst, die Hysterischen, nicht ganz und gar verworfene Geschöpfe seien. Wessen Gewissensbisse ihn wirklich zu Boden drücken, der kann nicht so ein 366 die sexuellen Typen in Reden. Es ist eine Täuschung, der besonders Breuer und Freud zum Opfer gefallen sind, wenn sie gerade die Hysteriker als eminent sittliche Menschen hinstellen. Denn diese haben nur ein ihnen ursprünglich Fremdes, die Moral, vollständiger von außen in sich übergehen lassen als die anderen. Diesem Kodex unterstehen sie nun sklavisch, sie prüfen nichts mehr selbsttätig, wegen im Einzelnen nichts mehr ab. Das kann sehr leicht den Eindruck des sittenstrengsten Rigorismus hervorrufen, und ist doch so unsittlich als möglich, denn es ist das Höchste, was an Heteronomie überhaupt geleistet werden kann. Dem sittlichen Ziele einer sozialen Ethik, für welche die Lüge kaum ein Vergehen sein kann, wenn sie der Gesellschaft oder der Entwicklung der Gattung nützt, diesem idealen Menschen einer solchen Heteronomen-Moral kommen die Hysterischen vielleicht näher als irgendein anderes Wesen. Das hysterische Frauenzimmer ist die Probiermamsel der Erfolgs- und der Sozialethik, sowohl genetisch, denn die sittlichen Vorschriften sind ihr wirklich von außen gekommen, als auch praktisch, denn sie wird am leichtesten altruistisch zu handeln scheinen. Für sie sind die Pflichten gegen andere nicht ein Sonderfall der Pflicht gegen sich selbst. NJE-Getreuer die Hysterischen an die Wahrheit sich zu halten glauben, desto tiefer sitzt ihre Verlogenheit. Ihre völlige Unfähigkeit zur eigenen Wahrheit, zur Wahrheit über sich. Die Hysterischen denken nie über sich nach und wollen nur, dass der andere über sie nachdenke. Sie wollen ihn interessieren, geht daraus hervor, dass die Hysterischen die besten Medien für alle Hypnose abgeben. Wer aber sich hypnotisieren lässt, der begeht die unsittlichste Handlung, die denkbar ist. Er begibt sich in die vollendetste Sklaverei, er verzichtet auf seinen Willen, auf sein Bewusstsein, über ihn gewinnt der andere Gewalt und erzeugt in ihm das Bewusstsein, das ihm hervorzubringen gut dünkt. So liefert die Hypnose den Beweis, wie alle Möglichkeit der Wahrheit vom Wollen der Wahrheit, das heißt aber vom Wollen seiner selbst, abhängt. Wem in der Hypnose etwas aufgetragen wird, der führt es im Wachen aus, und er sinnt, in der Aaswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 367 Num seine Gründe gefragt, auf der Stelle ein beliebiges Motiv dafür, ja, nicht nur vor anderen, auch vor sich selbst rechtfertigt er mit einer ganz aus der Luft gegriffenen Erklärung, weshalb er nun so handle. Man hat hier sozusagen eine experimentelle Bestätigung der kantischen Ethik. Wäre der Hypnotisierte bloß ohne Erinnerung, so müsste er darüber erschrecken, dass er nicht wisse, warum er etwas tue. Aber er erfindet sich ohne weiteres ein neues Motiv, das mit dem wahren Grunde, aus dem er die Handlung ausführt, gar nichts zu tun hat. Er hat eben auf sein Wollen verzichtet, und damit keine Fähigkeit zur Wahrheit mehr. Alle Frauen nun sind zu hypnotisieren und wollen gerne hypnotisiert werden, am leichtesten, am stärksten die Hysterischen. Selbst das Gedächtnis für bestimmte Dinge aus ihrem Leben kann man, denn das Ich, der Wille, schafft das Gedächtnis, bei Frauen durch die einfache Suggestion, dass sie von ihnen nichts mehr wüssten, auslöschen, vernichten. In jenes Bräusehe abreagieren der psychischen Konflikte durch den hypnotisierten Kranken liefert den zwingenden Beweis, dass sein Schuldbewusstsein kein ursprüngliches war. Wer sich einmal aufrichtig schuldig gefühlt hat, ist von diesem Gefühle nie so völlig zu befreien, wie es die Hysterischen sind, unter dem bloßen Einfluss des fremden Wortes. Nabe selbst diese Scheinzurechnung, welche die Frauen von hysterischer Konstitution an sich vollziehen, wird hinfällig im Augenblicke, wo die Natur, das sexuelle Begehren, sich durchzusetzen droht gegen die scheinbare Bändigung. Im hysterischen Paroxysmus geht nichts anderes im Weibe vor, als dass es sich, ohne es mehr sich selbst, wie früher, ganz zu glauben, fort und fort versichert, das will ich ja gar nicht, das will man, das will jemand Fremder von mir, aber ich will es nicht. Jede Regung anderer wird nun zu jedem Ansinnen in Beziehung gebracht, das an sie, wie sie glaubt, von außen gestellt wurde, aber in Wahrheit ihrer eigenen Natur einstammt und deren tiefsten Wünschen vollauf entspricht. Nur darum sind die Hysterischen im Anfall so leicht durch das Geringste aufzubringen. SN368 die sexuellen Typen. Es handelt sich da immer um die letzte verlogene Abwehr der in ungeheure Stärke frei werdenden Konstitution. Die Attitüde es passieren netless der Hysterischen sind nichts als diese demonstrative Abweisung des Sexualaktes, die darum so laut sein muss, weil sie eben doch unecht ist, und so viel lärmender als früher, weil nun die Gefahr größer ist, dass so oft sexuelle Erlebnisse aus der Zeit vor der Pubertät in der akuten Hysterie die größte Rolle spielen, ist danach leicht zu verstehen. Auf das Kind war der Einfluss der fremden moralischen Anschauungen verhältnismäßig leicht auszuüben, ohne einen erheblichen Widerstand in den noch fast gänzlich schlummernden sexuellen Wünschen überwinden zu müssen. Nun aber greift die bloß zurückgedrängte, nicht überwundene Natur das alte, schon damals von ihr, nur ohne die Kraft, es bis zum wachen Bewusstsein emporzuheben und gegen dieses durchzusetzen, positiv gewertete Erlebnis auf, und stellt es nun erst gänzlich verführerisch dar. Jetzt ist das wahre Bedürfnis nicht mehr so leicht vom wachen Bewusstsein fernzuhalten wie ehedem, und so ergibt sich die Krise. Dass der hysterische Anfall selbst so viele verschiedene Formen zeigen und sich fortwährend in ein neues Symptomenbild transmutieren kann, liegt vielleicht nur daran, dass der Ursprung des Leidens nicht erkannt, dass die Tatsache, ein sexuelles Begehren sei da, vom Individuum nicht zugegeben, nicht als von ihm ausgegangen ins Auge gefasst, sondern einem zweiten Ich zugerechnet wird. Dies aber ist auch der Grundfehler aller ärztlichen Beobachter der Hysterie, dass sie sich von den Hysterischen hierin immer ebenso haben belügen lassen, wie diese sich allerdings auch selber aufsitzen. 2, nicht das Abwehr-NDN. Aus diesem Grunde sind Frauen aus dem hysterischen Anfall, nach Janet, so besonders leicht in Somnambulismus überzuführen, sie stehen gerade dann bereits unter dem zwingendsten fremden Banne. N2, ganz oberflächlich ist die alte Meinung, dass die Hysteriker bewusst simuliere und lügnerische Geschichtlein erzählen. Die Verlogenheit des Weibes liegt ganz im Unbewussten, der eigentlichen Lüge, sofern diese einen Gegensatz zur Möglichkeit der Wahrheit bildet, ist das Weib gar nicht fähig, es. 194, 371 und 389. In der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 369 nicht, sondern das Abgewehrte ist die eigene, wahre und ursprüngliche Natur der Hysterischen, so eifrig diese auch sich selbst und anderen vormachen, dass es ein Fremdes sei. Wäre das abwehrende Ich wirklich ihr eigenes, so könnten sie der Regung, als einer ihnen Fremden, gegenübertreten, sie bewusst werten und klar entschieden abweisen, sie gedanklich festlegen und wiedererkennen. So aber findet eine Maskierung statt, weil das abwehrende Ich nur geborgt ist, und darum der Mut fehlt, dem eigenen Wunsche ins Auge zu schauen, von dem man eben doch dumpf irgendwie fühlt, dass er der Echtgeborene, der Alleinmächtige ist. Darum kann jenes Begehren auch nicht identisch bleiben, indem es an einem identischen Subjekte fehlt, und da es unterdrückt werden soll, springt es sozusagen über von einem Körperteil auf den anderen. Denn die Lüge ist vielgestaltig, sie nimmt immer neue Formen an. Man wird diesen Erklärungsversuch vielleicht mythologisch finden, aber wenigstens scheint sicher, dass es immer nur ein und dasselbe ist, was jetzt als Kontraktur, dann wieder plötzlich als Hemianästhesie, und nun gar als Lähmung erscheint. Dieses eine ist das, was die Hysteriker nicht als zu sich gehörig anerkennen will, und unter dessen Gewalt sie eben damit gerät, denn würde sie es sich zurechnen und es beurteilen, wie sie alle geringfügigsten Dinge sonst sich zugerechnet hat, so würde sie zugleich irgendwie außerhalb und oberhalb ihres Erlebnisses stehen. Gerade das Rasen und Wüten der Hysterikerinnen gegen etwas, das sie als Fremdes wollen empfinden, obwohl es ihr eigenstes ist, zeigt, dass sie tatsächlich ganz so sklavisch unter der Herrschaft der Sexualität stehen wie die nicht hysterischen Frauen, genauso von ihrem Schicksal besessen sind und nichts haben, was über demselben steht, kein zeitloses, intelligibles, freies Ich. Numan wird nun mit Recht noch die Frage aufwerfen, warum nicht alle Frauen hysterisch, da doch alle verlogen seien. Es ist dies keine andere Frage als die nach der hysterischen Konstitution. Wenn die hier entwickelte Theorie das Richtige getroffen hat, so muss sie auch hierauf eine Antwort geben können, die mit der Wirklichkeit übereinstimmt, Geschlecht und Charakter. 10. Auflage, N24-N370 Markenzeichen der sexuellen Typen. Nein, stimmt. Die hysterische Frau ist nach ihr diejenige, welche in passiver Gefügigkeit den Komplex der männlichen und gesellschaftlichen Wertungen einfach akzeptiert hat, statt ihrer sinnlichen Natur möglichst freien Lauf lassen zu wollen. Die nicht folgsame Frau wird also das Gegenteil der Hysteriker sein. Ich will hier peinlich lange verweilen, weil es eigentlich in die spezielle weibliche Charakterologie gehört. Das hysterische Weib wird hysterisch als eine Folge seiner Knechtsamkeit. Es ist identisch mit dem geistigen Typus der Magd, ihr Gegenteil, die absolut unhysterische Frau, welche, als eine Idee, es in der Erfahrung nicht gibt, wäre die absolute Megäre. Denn auch dies ist ein Einteilungsgrund aller Frauen. Die Magd dient, die Megäre herrscht. Punkt 1, zum Dienstmädchen kann und muss man geboren sein, und eignet sich hierzu sehr wohl manche Frau, die reich genug ist, und nie den Stand derselben ergreifen zu müssen. Und Magd und Megäre stehen immer in einem gewissen Ergänzungsverhältnis. 2. Die Folgerung aus der Theorie wird nun von der Erfahrung vollauf bestätigt. Die Xanthippe ist jene Frau, welche in der Tat am wenigsten Ähnlichkeit mit der Hysteriker hat. Sie lässt ihre Wut, die wohl auch nur auf mangelhafte sexuelle Befriedigung zurückgeht, an anderen, die hysterische Sklavin an sich selbst aus. Die Megäre hasst die anderen, die Magd hasst sich. Alles, was die Megäre drückt, bekommt der Nebenmensch zu spüren, sie weint ebenso leicht wie die Magd, aber sie weint stets andere an. Die Sklavin schluchzt auch allein, ohne freilich je einsam zu sein, Einsamkeit wäre ja mit Sittlichkeit identisch und Bedingung jeder wahren Zweisamkeit und Mehrsamkeit. Die Megäre verträgt das Alleinsein nicht, sie muss ihren Zorn an jemand enden. Auch unter den Männern finden sich hierzu Analogien, es gibt geborene Diener, es gibt aber auch männliche Megären, z.B. Polizisten. Merkwürdigerweise findet der Polizeimann im Allgemeinen auch sein sexuelles Komplement im Dienstmädchen. N2, die absolute Megäre wird ihren Mann nie fragen, was sie tun, was sie z.B. kochen soll, die Hysteriker ist ihm im CIA und verlangt nach der Inspiration von außen, dies sei, als ein banales Erkennungszeichen beider, hier angeführt. In der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 371 außer sich auslassen, indes die Hysterische sich selbst verfolgt. Die Megäre lügt offen und frech, aber ohne es zu wissen, weil sie von Natur immer im Rechte zu sein glaubt, so beschimpft sie noch den anderen, der ihr widerspricht. Die MGD hält sich gehorsam an die ihr von Natur ebenso fremde Wahrheitsforderung. Die Verlogenheit dieser fügsamen Ergebung kommt in ihrer Hysterie zum Vorschein, dann nämlich, wenn der Konflikt mit ihren eigenen sexuellen Wünschen da ist. Um dieser Rezeption und allgemeinen Empfänglichkeit willen musste die Hysterie und das hysterische Frauenzimmer so eingehend besprochen werden. Dieser Typus, nicht die Megere, ist es, der mir zuletzt noch hätte entgegengehalten werden können. Verlogenheit, organische Verlogenheit, charakterisiert aber beide und somit sämtliche Frauen. Es ist ganz unrichtig, wenn man sagt, dass die Weiber lügen. Das würde voraussetzen, dass sie auch manches Mal die Wahrheit sagen. Als ob Aufrichtigkeit, pro foro interno et externo, nicht gerade die Tugend wäre, deren die Frauen absolut unfähig sind, die ihnen völlig unmöglich ist. Es handelt sich darum, dass man einsehe, wie eine Frau in ihrem ganzen Leben nie wahr ist, selbst, ja gerade dann nicht, wenn sie, wie die hysterische, sich sklavisch an die für sie heteronome Wahrheitsforderung hält und so äußerlich doch die Wahrheit sagt. Nein, Weib kann beliebig lachen, weinen, erröten, ja es kann schlecht aussehen auf Verlangen, die Megere, wann sie, irgendeinem Zweck zuliebe, es will, die Magd, wann der äußere Zwang es verlangt, der sie, ohne dass sie es weiß, beherrscht. Zu solcher Verlogenheit fehlen dem Manne n, die Magd, nicht die Megere, ist auch jene Frau, von der man, entgegen dem 11. Kapitel, glauben könnte, dass sie der Liebe fähig sei. Die Liebe dieser Frau ist aber nur der Vorgang des geistigen Erfülltwerdens von der Männlichkeit eines bestimmten Mannes, und darum nur bei der Hysteriker möglich, mit eigentlicher Liebe hat sie nichts zu tun, und kann sie nichts zu tun haben. Auch in der Schamhaftigkeit des Weibes ist ein solches Besessensein von einem Manne. Erst hierdurch kommt Abschließung gegen alle anderen Männer zustande. N24-N372 die sexuellen Typen. Offenbar auch die organischen, physiologischen Bedingungen. Ist so die Wahrheitsliebe dieses Frauentypus nur als die ihm eigentümliche Form der Verlogenheit entlarvt, so ist von den anderen Eigenschaften, die an ihm gerühmt werden, von Anfang an zu erwarten, dass es nicht besser mit ihnen werde bestellt sein. Seine Schamhaftigkeit, seine Selbstbeobachtung, seine Religiosität werden rühmend hervorgehoben. Die weibliche Schamhaftigkeit ist aber nichts anderes als Prüderie, das heißt eine demonstrative Verleugnung und Abwehr der eigenen Unkeuschheit. Wo irgend bei einem Weibe das wahrgenommen wird, was man als Schamhaftigkeit deutet, dort ist auch schon, im genau entsprechenden Maße, Hysterie vorhanden. Die ganz unhysterische, die gänzlich unbeeinflussbare Frau, d. i. die absolute Megere, wird nicht erröten, auch wenn ihr der Mann etwas noch so Berechtigtes vorwirft. Ein Anfang von Hysterie ist da, wenn das Weib unter dem unmittelbaren Eindruck des männlichen Tadels errötet, vollkommen hysterisch aber ist es erst, sobald es auch dann errötet, wenn es allein, und wenn kein fremder Mensch anwesend ist, denn dann erst ist es vom anderen, von der männlichen Wertung, vollständig imprägniert. In Frauen, die dem nahe kommen, was man sexuelle Anästhesie oder Frigidität genannt hat, sind, wie ich, in Übereinstimmung mit Paul Soloway es befunden, hervorheben kann, stets Hysterikerinnen. Die sexuelle Anästhesie ist eben nur eine von den vielen hysterischen, das heißt unwahren, verlogenen Anästhesien. Es ist ja, besonders durch die Experimente von Oskar Vogt, bekannt, dass solche Anästhesien keinen wirklichen Mangel der Empfindung bedeuten, sondern nur einen Zwang, der gewisse Empfindungen vom Bewusstsein fernhält und ausschließt. Wenn man den anästhetisch gemachten Arm einer Hypnotisierten beliebig oft sticht und dem Medium aufgegeben hat, jene Zahl zu nennen, die ihm gleichzeitig einfall, so nennt es die Zahl der Stiche, die es in seinem, dem größer als Somnambulen, zustande, offenbar nur unter der Kraft eines bestimmten Bannes, nicht an der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum, 373 perzipieren dürfte. So ist auch die sexuelle Frigidität auf ein Kommando entstanden, durch die zwingende Kraft der Imprägnation mit einer asexuellen, aus der Umgebung auf das empfangliche Weib übergegangenen Lebensanschauung. Aber wie alle Anästhesie durch ein genügend starkes Kommando auch wieder aufzuheben. Ebenso wie mit der eigenen körperlichen Unempfindlichkeit gegen den Geschlechtsakt verhält es sich mit dem Abscheu gegen Geschlechtlichkeit überhaupt. Ein solcher Abscheu, eine intensive Abneigung gegen alles Sexuelle, wird von manchen Frauen wirklich empfunden. Und man könnte glauben, hier liege eine Instanz gegen die Allgemeingültigkeit der Kuppelei und gegen ihre Gleichsetzung mit der Weiblichkeit vor. Frauen, welche es krank machen kann, wenn sie ein Paar im Geschlechtsverkehr überraschen, sind aber stets Hysterikerinnen. So tritt hier vielmehr überzeugend die Richtigkeit der Theorie hervor, welche die Kuppelei als das Wesen der Frau hinstellte und die eigene Sexualität derselben nur als einen besonderen Fall unterordnete. Eine Frau kann nicht nur hysterisch werden durch ein sexuelles Attentat, das auf sie ausgeübt wurde, und gegen das sie äußerlich sich wehrte, ohne es innerlich zu verneinen, sondern ebenso durch den Anblick irgendeines kodierenden Paares, indem sie dessen Koitus noch negativ zu werten glaubt, wo schon die eingeborene Bejahung desselben mächtig durchbricht durch alles angenommene und künstliche, durch die ganze ihr aufgedrückte und einverleibte Denkweise, in deren Sinn sie sonst empfindet. Denn sie fühlt auch mit jeder sexuellen Vereinigung anderer nur sich selbst koitiert. Nein, Ähnliches gilt von dem bereits kritisierten hysterischen Schuldbewusstsein. Die absolute Megera fühlt sich überhaupt nie schuldig, die leicht hysterische Frau nur in Gegenwart des Mannes, die ganz hysterische vor jenem Mann, der definitiv in sie übergegangen ist. Man komme nicht mit den Kasteiungen der Betschwestern und Büßerinnen, um das Schuldgefühl der Frauen zu beweisen. Gerade die extremen Formen, welche hier die Selbstzüchtigung annimmt, machen sie verdächtig. Die Kasteiung beweist wohl in den meisten 1374 die sexuellen Typen. In Fällen nur, dass ein Mensch nicht über seiner Tat steht, dass er sie nicht schon durch das Schuldbewusstsein auf sich genommen hat, sie scheint viel eher ein Versuch zu sein, die Reue, die man doch nicht ganz innerlich empfindet, von außen sich aufzudrängen und ihr so die Stärke zu geben, die sie an sich nicht hat. Na, aber worin dieses hysterische Schuldbewusstsein von der wahrhaft männlichen Art, in sich zu gehen, sich unterscheidet, wie die Selbstvorwürfe der Hysteriker entstehen, das ist bedeutungsvoll genug und macht eine genaue Distinktion erforderlich. Wenn es in einer solchen Frau zur Wahrnehmung gelangt, dass irgendwo von ihr gegen die Sittlichkeit verstoßen wurde, so korrigiert sie sich nach dem Kodex, sucht ihm zu gehorchen und genehm zu werden, indem sie an der Stelle des unsittlichen Wunsches das Gefühl in sich zu erzeugen sucht, welches jener vorschreibt. Sie gerät nicht auf den Gedanken, hier liege ein tiefer, innerlicher, dauernder Hang zum Laster bei ihr vor, sie entsetzt sich nicht darüber, geht nicht in sich, um hierüber sich klar zu werden und mit sich selbst da restlos ins Reine zu kommen, sondern sie schmiegt sich der Sittlichkeit Punkt für Punkt an, es ist keine Umwandlung aus dem Ganzen, aus der Idee, die sich hier vollzieht, sondern eine Verbesserung von Punkt zu Punkt, von Fall zu Fall. In der Frau wird der sittliche Charakter stückweise erzeugt, im Manne geht, wenn er gut ist, die sittliche Handlung aus dem sittlichen Charakter hervor.